Zugeschaltet sind jetzt Paula und Klaus, nicht mehr aus Peru, sondern aus ihren Heimatorten Bad Urach und Bonn. Aber bis vor kurzem seid ihr beiden noch in Peru, in Villa El Salvador gewesen, bei unserem Partnersender Radio Stereo Villa. Paula, du bist seit 2 Wochen wieder da, Klaus seit 4 Wochen. Wie geht's euch jetzt nach dem Abbruch eures FSJs in Peru? Paula, fang du mal an.
Ja, hallo. Also mir geht's soweit ganz gut. Ich habe mich jetzt nach 2 Wochen schon eigentlich soweit eingelebt und träume aber trotzdem oft noch auch von Peru irgendwie und dass ich irgendwo im Ausland stecken bleibe. Aber ansonsten geht's mir auf jeden Fall ganz gut. Bin froh, wieder bei meiner Familie zu sein.
Klaus, bei dir? Wie geht's dir?
Hallo, guten Abend. Mir geht's auch ganz gut. Ich bin ja schon was länger da, schon fast einen Monat inzwischen. Und ja, es ist alles relativ schnell passiert und irgendwie war es doch so normal, wieder in Deutschland zu sein, weil alles so gewohnt war. Und deswegen geht es mir hier auf jeden Fall auch wieder gut, weil ich mich gut einleben konnte.
Hat sich hier gar nicht so viel verändert dann, trotz Pandemie?
Also von der Umgebung, von den Häusern fand ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Es ist sehr viel gleich geblieben. Klar, ein paar Baustellen sind fertig geworden, andere Baustellen gibt es immer noch. Aber an sich natürlich, die Leute vom Verhalten sind ganz anders, aber das war ja in Peru nicht anders. Also da haben sich die Leute genauso verändert, in Anführungsstrichen, wie in Deutschland.
Euer Blick auf Deutschland hätte sich wahrscheinlich ja auch verändert gehabt, auch ohne die Pandemie, aber das ist ja jetzt Spekulation. Ja, wie ist es euch ergangen? Die Ereignisse haben sich überschlagen und wann wurde dann auch beschlossen, dass ihr zurück müsst, dass ihr das abbrechen müsst? Wie ist es gelaufen, wenn man so ein bisschen die Chronologie der Ereignisse da nochmal Revue passieren lassen?
Also ich erinnere mich noch ganz gut und zwar wollte ich dafür ein Wochenende auf Reisen gehen und an dem ganzen Wochenende hat sich das dann in Peru auch so zugespitzt. Das war irgendwie dann Mitte März, meine ich. Und dann hieß es, glaube ich, am 17. März oder 16. März, war auf jeden Fall Montag, dass wir alle zurück müssen. Da kam dann eine E-Mail von unserer Entsendeorganisation und da waren natürlich dann alle erstmal irgendwie schockiert und keiner wusste halt, wann es dann zurückgeht. Und wie lange man noch da bleiben muss und irgendwie hieß es dann aber, wir sollen schnell die Koffer packen und ich war halt eben noch auf Reisen und wusste dann, dass ich nicht mehr zurück nach Lima kann, so schnell erstmal. Und und dann kam halt eben hauptsächlich von der deutschen Botschaft die ganzen E-Mails, über die wir dann informiert wurden, wann es Flüge geben wird und ja, irgendwann ging es dann halt los mit Lima und dabei ist Klaus dann, glaube ich, mehr als ich.
Ja, genau, das war irgendwie doch sehr ein Hin und Her, weil am Anfang dachte ich zumindest noch, es würde schneller gehen, dass wir innerhalb der nächsten 3-4 Tage wieder in Deutschland sind. Am Ende war ich jetzt, glaube ich, noch gut 10-12 Tage in Lima, bis es dann endlich zustande kam, weil es auch verschiedene Probleme gab zwischen der deutschen und der peruanischen Botschaft, weil die peruanische Regierung ja ziemlich zeitnah auch den Flughafen geschlossen hat und gar keine Flugzeuge mehr hat ankommen lassen in Lima und dann entsprechend auch nicht mehr abfliegen lassen. Und deswegen hat es alles ein wenig länger gedauert, aber die deutsche Botschaft hat es dann doch hinbekommen, dass dann Ende März die ersten beiden Flüge nach Deutschland von der Lufthansa gehen konnten. Und da habe ich glücklicherweise auch dazu gehört.
Warst du mit denen direkt im Kontakt dann? Oder wie lief das?
Also die deutsche Botschaft, beziehungsweise es wird empfohlen, dass sobald man jetzt in unserem Fall, weil wir ja über einen längeren Zeitraum im Ausland geblieben sind, wurde direkt am Anfang empfohlen, dass wir uns in eine Liste eintragen sollten, die hieß Elefant, und dass diese dann im Notfall dass auf diese dann im Notfall zurückgegriffen werden würde, weil eben falls eine Krise oder so zustande kommt, dass dann die deutsche Botschaft auch dafür sorgen kann, dass es dann den deutschen Bürgern im Ausland gut geht, und darüber hatten die dann E-Mail-Kontakte beispielsweise, und so haben wir dann alle, die in der Liste waren, dann auch E-Mails bekommen von der deutschen Botschaft.
Wo bist du dann gewesen die ganze Zeit noch? In Villa El Salvador bei deiner Gastfamilie?
Ja, genau, bei meiner Gastfamilie hing ich dann gut 2 Wochen rum. ich konnte dann während der Zeit auch nicht ins Radio gehen, sondern da hat die Gastfamilie und auch das Radio gesagt, das ist dann auch okay, wenn dann alle zu Hause bleiben, besonders weil in Peru nicht wie hier ein Kontaktverbot herrscht, sondern dort wurde direkt eine Ausgangssperre verhängt. Das heißt, man durfte gar nicht raus, auch nicht zum Spazieren oder so, sondern wirklich nur, wenn man in einem von diesen systemrelevanten Berufen gearbeitet hat.
Dazu hat die, zählt die Presse in Peru nicht?
Doch, tatsächlich zählt die. Die wurde mitgezählt und entsprechend waren dann auch hin und wieder mal Leute im Radio. Aber auch, also auch nur das Mindeste. Das heißt, jetzt eben ein FSJler wurde dann da nicht mit einbezogen.
Wie hast du dir dann die Zeit vertrieben dann und wie war die Stimmung da auch?
Oh, die Stimmung irgendwie bei uns in der Gastfamilie ist alles so ein bisschen, wie kann man das sagen? Irgendwie wurde alles ein bisschen träge und wir haben länger geschlafen und später gefrühstückt und später zu Mittag gegessen. Es kam auch vor, dass wir um 6 Uhr abends, um 8 Uhr abends dann erst Mittag gegessen haben und wir davor um 13 Uhr gefrühstückt hatten oder so. Und wir sind halt alle nicht aus dem Haus gekommen und entsprechend war es doch ein bisschen langweilig, aber man konnte sich halt so auch allein mit Hilfe des Internets beschäftigen.
Ja, was waren deine bevorzugten Aktivitäten da?
Ach, nicht viel. Ich hab ja meinen Laptop dabei gehabt, entsprechend habe ich dann da Online-Spiele gespielt oder zum Beispiel unter den Freiwilligen haben wir uns abends mal verabredet, dass wir dann im Prinzip, wie kann man das nennen, Galgenmännchen, mit Galgenmännchen kann man das vergleichen, das haben wir dann online gespielt alle zusammen und durften dann die Begriffe erraten, das war ganz lustig.
Den
und so Sachen haben wir dann immer gemacht.
Denen ist es allen ähnlich ergangen dann, oder?
Ja, genau. Viele von denen haben ja auch in Schulen gearbeitet. Das heißt, die durften definitiv nicht raus, weil ja Schulen schon geschlossen wurden. Und ja, entsprechend hingen so gut wie alle zu Hause rum und konnten nicht mehr arbeiten.
Du warst wenigstens noch bei deiner Gastfamilie in einem sozusagen sicheren Hafen. Paula, auf Reisen, wo bist du, wo hat es dich erwischt, diese Ausgangssperre? Und wie bist du dann da wieder rausgekommen?
Also ich bin erst los nach Pacasmayo, das liegt ja an der Küste, so 12 Stunden von Lima entfernt. Und dann bin ich da erstmal bei Freiwilligen untergekommen und da haben wir dann schon, oder gab es die ersten Gerüchte schon, dass Flüge gestrichen werden. Dann konnte ich aber noch problemlos weiter, bin dann nach Cajamarca, was im Norden von Peru und den Anden liegt. Und genau, da bin ich dann im Prinzip nicht mehr weggekommen und war dann dort auch bei 2 anderen Freiwilligen noch von unserer Organisation. Und ja, glücklicherweise waren dann da aber noch mehr, also ziemlich viele Deutsche, mit denen ich dann auch zusammen auf einem Bauernhof gelebt habe, weil die eben dort wohnen, die Freiwilligen, und waren dann eben in der Natur, konnten eigentlich immer raus auf die Kuhweide oder uns irgendwie Avocados vom Baum pflücken. Also ich war auch gut untergebracht, aber trotzdem war alles ein bisschen aufregender bei mir auf jeden Fall.
Aber das klingt ja fast schon romantisch und also lieber auf der Kuhweide am Avocadobaum als irgendwo in der Stadt eingepfercht, fast.
Genau, das stimmt auch, das muss man sehen.
Ja, wie ging es dann wieder zurück? Wie hast du das dann geschafft, wenn eigentlich niemand mehr raus darf?
Also ich habe noch an dem Tag, als dann verkündet wurde, dass wir alle zurück müssen, irgendwie versucht, einen Bus zu finden, der nach Lima fährt. Eigentlich hätte ich sogar für den Abend schon ein Busticket gehabt, was ich davor gebucht hatte. Aber dann genau bin ich zu diesem Busunternehmen hingegangen und habe gefragt, ob der Bus fährt. Und die haben mir dann abgesagt. Und dann, also es gibt ja noch ganz viele andere Busunternehmen und die haben auch alle gesagt, dass es keine Busse mehr gibt nach Lima, weil eben auch eine Maßnahme, die ausgerufen wurde, das nationale Reiseverbot war oder immer noch ist. Und genau, dann war es im Prinzip oder stand fest, dass ich jetzt noch für unbestimmte Zeit erstmal in Cajamarca bleiben muss und genau halt schauen muss, wie es dann weitergeht. Habe da auch immer natürlich die E-Mails von der deutschen Botschaft gelesen. Und das war dann, ich weiß gar nicht, ich glaube Anfang oder Ende März, Anfang April haben wir dann die Nachricht bekommen, dass es wohl auch jetzt für die Leute aus der Region Cajamarca zurückgehen soll, allerdings über Trujillo, was halt nochmal so 8 Stunden ungefähr von Cajamarca entfernt ist und an der Küste liegt. Und da gab es dann aber auch noch Widersprüche, also da hatten wir dann noch Kontakt mit einer Frau von der Botschaft, die dann irgendwie gar nicht Bescheid wusste, was das Auswärtige Amt schon beschlossen hatte, die uns nämlich dann schon angerufen hatten aus Berlin. Und irgendwie waren wir da echt alle komplett durch den Wind und wussten gar nicht jetzt, was wir tun sollen, weil es dann noch ursprünglich hieß, dass es eine Lösung gesucht wird für Cajamarca, dass wir von da aus irgendwie ausgeflogen werden. Aber naja, auf jeden Fall, genau, stand dann fest, dass wir nach Trujillo müssen und uns da auch selbst drum kümmern müssen, irgendwie da runterzukommen. Und dann hatten wir Glück, dass wir irgendwie durch Facebook irgendwie auf Leute gestoßen sind, die mit Peruanern befreundet sind, die ein Busunternehmen haben und konnten dann somit irgendwie ein Busunternehmen kommen, was dann auch mit bestimmten Dokumenten uns da runtergefahren hat. Und dann sind wir da in Trujillo auch nachmittags angekommen. Allerdings hieß es dann, dass, für mich hieß es dann an diesem Nachmittag, als wir da angekommen sind, dass ich meinen Pass, der noch in Lima war, nicht bekommen kann. Und zwar sollte der eigentlich nach Trujillo gebracht werden von der Fluggesellschaft, aber die haben das logistisch nicht auf die Reihe bekommen. Dann war ich natürlich ziemlich fertig. Und ja, genau, am nächsten Tag ging es dann eben für alle anderen von Trujillo aus über Chile nach Deutschland, außer für mich. Ich wurde dann zum Glück nach Huanchaco gefahren von der Polizei, weil sich dort noch ein anderes Mädchen befunden hatte, die das gleiche Problem wie ich hatte. Die hatte auch ihren Pass in Lima. Dann mussten wir dann nochmal eine Nacht übernachten. Dann haben wir einen Fahrer organisiert bekommen und konnten dann nach Lima fahren und durften dann zum Glück noch 2 Tage bei einer Mitarbeiterin von der Deutschen Botschaft übernachten und sind dann auch montags am 6. April nach Deutschland geflogen.
Warum in Gottes Willen bist du ohne Pass durch Peru gereist?
Wir haben von unserer Entsenderorganisation empfohlen bekommen, eher mit unseren DNI heißen die, das sind im Prinzip so Identifikationskarten, mit denen wir im Land reisen sollen, weil die überall gültig sind und es halt so gefährlich ist, mit Pass zu reisen. Und ja, weil da falls er geklaut wird oder so. Und dann dachte ich mir natürlich, okay, ich bin nur 4 Tage unterwegs, ich nehme nur diese DNI mit. Und ja, dann war es aber natürlich dadurch alles ein bisschen komplizierter, dass ich den nicht dabei hatte.
Also es war eine offizielle Empfehlung und eigentlich, man durfte nur nicht damit durfte man nicht fliegen dann? Oder war dann die Regelung?
Im Land kann man, glaube ich, sogar mit dieser DNI auch fliegen. Aber keine internationalen Flüge und die von der Botschaft haben mir auch empfohlen, also kein Risiko einzugehen, weil sonst würde ich da irgendwie in Chile dann im Transit oder so stecken bleiben und es wäre auch nicht so angenehm gewesen.
Wie bist du damit umgegangen mit der Situation? Weil es ist ja schon nervenaufreibend. Du erzählst jetzt wie so eine Anekdote, aber wenn man da mittendrin steckt?
Also im Nachhinein genau kann ich das ja so relativ positiv, neutral erzählen, aber in der Situation war das natürlich echt alles wirklich ein Albtraum. Also gerade da, als ich erfahren habe, dass ich nicht mitfliegen kann, weil mein Pass da noch in Lima steckt, da war ich also komplett aufgelöst und habe da auch am Nachmittag komplett geheult und mit meinen Eltern natürlich viel telefoniert, die mich da auch versucht haben, irgendwie aufzubauen. Aber die können natürlich von Deutschland aus auch nicht viel machen. Und dadurch, dass wir noch viele andere Deutsche dort waren, konnten die mich auch aufbauen, haben mir positiv zugeredet und haben mir da auch all ihre Unterstützung geboten. Und dann habe ich das auch irgendwie dann meistern können. Und ich war auch dann sehr froh, dass ich nicht allein dann noch nach Lima musste, sondern dieses andere Mädchen auch noch das gleiche Problem wie ich hatte. Und genau, zusammen haben wir das dann gut hinkriegen können, auf jeden Fall, ja.
Und der Rückflug, das war dann reibungslos?
Genau, da hat dann echt alles gut geklappt. Wir hatten dann sogar dadurch, dass wir bei der Frau von der Deutschen Botschaft übernachtet haben, hat die uns da im Prinzip so ein VIP, in die VIP-Lounge gebracht, sage ich mal. Also wir konnten dann da entspannt warten, anstatt in so einer langen Schlange anzustehen und sind dann durch die da sehr gut durchgekommen und dann hat alles auf jeden Fall sehr gut geklappt, ja.
Wie war die Stimmung da dann in dem Flug mit den Leuten, die so spät zurückkommen?
Auch? Tatsächlich ganz positiv eigentlich, also das war alles sehr gut geregelt irgendwie und gut gemacht logistisch und dann gab es auch noch vom Botschafter tatsächlich eine Durchsage und irgendwie hat es nochmal so die Stimmung so ein bisschen, also das hat einen einfach bestärkt, dass man nochmal da ja positive Worte bekommen hat und ja, doch, das war eigentlich ganz gut, ja.
Klaus, wie viel Sorgen hast du dir gemacht in der Zeit, als du quasi nicht wusstest, wie genau und wann du heimkommst? Warst du auch so entspannt, wie du es erzählt hast, oder in dem Moment?
Tatsächlich war ich wirklich sehr entspannt. Ich habe mir relativ wenige Sorgen gemacht, weil ich wusste halt, okay, ich bin zu Hause, mir kann schwer was passieren, ich gehe einfach nicht aus dem Haus, dann wird das schon klappen. Und ich wusste halt, okay, der Flug wird irgendwann kommen. Es war halt leider etwas frustrierend, dass es die ganze Zeit so ungewiss war. Ich habe erst einen Tag vor Abflug erfahren, wann dann der Flug wirklich stattfindet. Was halt auch relativ spontan war, weil ich da noch packen musste und alles. Ich habe mich da noch nicht drum gekümmert. Aber an sich fand ich das doch relativ entspannt und habe die Situation, klar, ich fand es doof, dass wir gehen müssen, Aber an sich habe ich mir keine großen Sorgen gemacht wegen des Rückflugs.
Und sonst hattet ihr um irgendwelche Ängste oder auch Sorgen? Weil ich habe ja auch gelesen, dass Europäer in Lateinamerika zum Teil da angefeindet worden sind, weil die Leute gedacht haben, ja, das Virus kommt aus Europa jetzt dahin. Ist euch da irgendwas in der Art passiert, begegnet? Habt ihr das auch mitbekommen?
Also bei mir in Cajamarca tatsächlich schon, als wir zum Einkaufen raus sind, haben wir schon bemerkt, dass uns die Leute irgendwie komisch anschauen oder auch irgendwie dann was hinter unserem Rücken irgendwie sagen oder so. Und da hat man sich auf jeden Fall schon unwohl gefühlt. Also man hat schon so eine Stimmung gemerkt, die irgendwie gegen die hellhäutigen Europäer geht. Also schon teilweise, ja.
So eine Art von Rassismus? Was war das
denn? Genau, also ich denke auch, dass das sogar dann stärker geworden ist, auch nachdem wir dann weg sind irgendwie. Und man hat natürlich, also ich habe gehört, dass auch in Cusco wohl irgendwie Europäer, die in einem Hotel sind, dass da schon Peruaner und Peruanerinnen das Hotel umzingeln und die nicht mal rauslassen zum Einkaufen und dass sie da wirklich schwer an Lebensmittel kommen. Also da war ich dann auch froh, dass ich auf diesem Bauernhof eben gelandet bin und nicht in so einem Hotel. Ja.
Da war Selbstversorgung dann angesagt.
Genau, wir hatten sogar einen Garten, konnten uns da Salat holen, rote Beete und waren ziemlich gut versorgt und mussten halt dann für andere Lebensmittel nochmal rausgehen, irgendwie zum Markt. Aber das hat eigentlich ganz gut geklappt, ja.
Ihr habt ja jetzt beide in einem Medium, in einem Massenmedium, im Radio gearbeitet, selber journalistische Erfahrung gemacht. Und wie habt ihr dann die Berichterstattung zum einen vielleicht wirklich bei Stereo Villa selber verfolgt auch und aber auch so den Rest der Medien in Peru, wie war da so die Stimmungslage auch innerhalb der Medien? War das eher so Panikmache auch? War das seriös, wenn das auch vergleicht mit dem, was er von hier kennt?
Also ich würde sagen, es war in gewisser Weise ähnlich, weil das Thema auf jeden Fall sehr präsent war. Es ging eigentlich um nichts anderes, wie es ja aktuell auch in Deutschland der Fall ist. Aber ich glaube, in Lima oder in Peru kamen nicht ganz so viele Meinungen von Experten zu Wort, sondern sehr oft auch einfach Kommentare. Aber es wurde schon, also ich erinnere mich auch noch, es wurden beispielsweise gab es eine Sendung oder einen Bericht habe ich gesehen, wo dann extra ein Arzt oder ein Virologe, ich weiß es nicht, was er genau war, ist extra durch Busse gegangen, hat auf verschiedene Gefahren hingewiesen, wurde währenddessen von einem Reporter begleitet und entsprechend, ja, ich fand es doch relativ ähnlich wie in Deutschland, ja.
Und bei Stereo Villa, was gab es da dann irgendwelche auch Sondersendungen oder wie hat es quasi so ein Community-Radio da das Thema aufgegriffen?
Also bei Stereo Villa weiß ich, dass tagsüber lief das Radio halt allgemein weniger. Eigentlich lief es von frühmorgens bis spät abends, aber soweit ich weiß, lief es jetzt in der Zeit nur vormittags bis mittags ungefähr, bis um 12 oder um 1. Und währenddessen wurden halt ganz viele verschiedene Hinweise immer zwischendrin gesendet. Es wurde gesagt, dass man sich die Hände waschen soll, dass man sich den Leuten nicht zu sehr annähern soll, dass man, wenn möglich, zu Hause bleiben soll und bitte auch die Anordnungen der Regierung befolgen soll. Und auch zum Beispiel auf den Social-Media-Kanälen von Stereo Villa hat man das auch mitbekommen, dass dann verschiedene Tipps beispielsweise gepostet wurden oder dass immer Updates gepostet wurden, was dann die Regierung Neues verkündet hat. Also das Programm von Stereo Villa hat sich auf jeden Fall auch nach dem Thema gerichtet, einfach um die Bevölkerung zu unterstützen und zu schützen.
Hast du im Norden da noch was anderes erlebt, Paula? Kannst dem?
Also hauptsächlich in Geschäften waren halt eben also solche Absperrungen teilweise und auch Hinweisschilder, dass man eben nur eine Person in den Laden reingehen soll und Maske tragen und solche Geschichten, aber auch nichts außergewöhnlich jetzt irgendwie, nee.
Jetzt ist ja hier ein gigantisches Hilfspaket, ein Schutzschirm sozusagen da auf den Weg gebracht worden, weil Deutschland eben auch ein reiches Land ist. Peru ist ein armes Land, wo viele Leute von der Hand in den Mund leben und nur das zu essen haben, was sie quasi dann in anderen Waren am Tag verkaufen. Wenn die jetzt alle nicht mehr raus dürfen, dann ja, stehen die zum Teil vor der Wahl, ja, entweder verhungern oder halt Corona-Risiko oder Polizeistrafen eingehen. Was habt ihr über diese soziale Situation und die Spannung auch, in vielleicht jetzt du eher auch, Klaus, in Villa El Salvador mitbekommen?
Also ich muss zugeben, ich habe mich in den 2 Wochen Quarantäne gar nicht aus dem Haus begeben, habe deswegen auf den Straßen selbst nicht so viel mitbekommen, aber natürlich über meine Gastfamilie, die dann beispielsweise einkaufen gegangen sind und die haben halt auch eben genau das erzählt, beispielsweise Mototaxifahrer oder so, die dann halt täglich dann was verdienen und täglich dann auch dieses Geld brauchen, sind dann natürlich immer noch darauf angewiesen, dass sie weiter Leute umherfahren und ich habe auch noch, wenn ich aus dem Fenster geschaut habe, Mototaxis auf den Straßen gesehen, obwohl es ja offiziell nicht unbedingt notwendig ist. Und entsprechend, also die Leute haben anscheinend teilweise damit weitergemacht. Ich weiß jetzt nicht, wie es beispielsweise mit Essensständen aussieht, die ja auch sehr präsent sind in Lima und in Villa El Salvador. Aber ich kann mir genauso gut vorstellen, dass es auch davon teilweise noch welche gab. Aber an sich, also beispielsweise sonst sind es eigentlich viel mehr Mototaxis gewesen und man hat definitiv vereinzelte Mototaxis gesehen. Die Straßen waren sonst immer voll und ab Mitte März ist es wirklich sehr, sehr leer gewesen. Und entsprechend, viele Leute haben sich anscheinend dran gehalten. Ich weiß jetzt nicht, wie dann genau die finanzielle Lage bei denen aussieht, aber man hat immer noch einige Mototaxis beispielsweise gesehen.
Aber das hat sich ja dann auch, wenn sich viele daran halten, verändert sich ja auch in Peru extrem oder noch mehr fast das Stadtbild, weil dann noch mehr sich auf der Straße abspielt und auch der Lärm, der von diesen ganzen Quellen ausgeht. Ja, hast du das vom Haus aus auch mitbekommen in irgendeiner Form?
Ja, auf jeden Fall. Ich dachte eigentlich, dass ich so eine Stille erst in Deutschland wieder hören würde. Und war dann doch relativ erstaunt, dass ich das sogar schon in Peru miterleben durfte. Und besonders in Villa El Salvador konnte ich mir das vorher sehr, sehr schwer vorstellen. Und auf einmal konnte man beim Mittagessen sitzen und wurde nicht die ganze Zeit von der Straße aus angehupt. Das war schon ein sehr erleichternder Moment. Und ja, auf jeden Fall, man hat das sehr, sehr stark gemerkt. Wie gesagt, auf Märkten war ich jetzt nicht unterwegs. Aber wir wohnen halt direkt an einer haben direkt an einer großen Straße gewohnt. Und eigentlich hat es da den ganzen Tag Lärm gemacht und Lärm gegeben und auch noch gut bis 11 Uhr abends oder so. Und es war ja sogar ab 20 Uhr war ja sogar komplette Ausgangsverbot wirklich, dass man für nichts raus durfte und dass alle zu Hause bleiben mussten. Und da hat man wirklich gar nichts gehört.
Kann ja auch irritieren, wenn es dann auf einmal heiß ist.
Das war auf jeden Fall ungewohnt, kann man sagen. Also diese Szene, sage ich mal, habe ich so nicht erwartet.
Peru war nochmal auch jetzt international in Schlagzeilen, weil es, glaube ich, das einzige Land war, was eine nach Geschlechtern getrennte Ausgangssperre erlassen hatte. Was habt ihr davon mitbekommen? Hat das funktioniert?
Also ich glaube, das hat sich dann irgendwie durchgesetzt, als ich noch so die letzten paar Tage da war, meine ich. Und dadurch habe ich da jetzt nicht so viel von mitbekommen. Aber zum Beispiel, also da gab es noch ein bisschen Panik, als ich dann zurückgefahren werden sollte nach Lima. Wir hatten einen Fahrer und an dem Tag, das war ein Samstag, durften aber eigentlich nur die Frauen raus. Und da hatte dann die Verantwortliche für die Peru-Freiwilligen Panik, dass wir irgendwie nicht zurück, also nach Lima kommen. Aber wenn man da diese Passierscheine hat und die Dokumente, dann kann man da auch so durchkommen. Und sowieso die Leute, die zur Arbeit gehen, die dürfen auch unabhängig von diesen Einteilungen zur Arbeit gehen. Und von daher, ja, also es, ja, hab nicht so ganz so viel von mitbekommen, ja.
Habt ihr was mitbekommen von Maßnahmen, die quasi hier auch der Wirtschaft helfen oder soziale, sowas wie Überbrückungsgelder, sonstige sozialen Hilfen jetzt aufgrund der Krise in Peru?
Also ich habe davon nichts mitbekommen, nee.
Was ich im Fernsehen öfter mal gehört habe, dass die peruanische Regierung wohl an ärmere Familien oder Familien, die darauf angewiesen sind, den angeboten hat, den, glaube ich, 380 Soles oder 400 Soles ungefähr, was umgerechnet 100 Euro wären, bereitzustellen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, bei welchem Zeitraum genau, ob das wöchentlich oder, ja, wöchentlich wäre, glaube ich, ein bisschen viel, aber vielleicht monatlich oder so oder zweiwöchentlich. Oder wie das genau passieren sollte, aber es war auf jeden Fall ein Thema und zum Ende hin, also bevor ich abgereist bin, schien es auch immer konkreter zu werden und die Leute konnten anscheinend schon zu den Banken gehen und da dann entsprechend auf das Geld zugreifen. Also da gab es anscheinend schon Maßnahmen für die Bevölkerung.
Also auch da Hilfe für die Ärmeren.
Genau, soweit wie es eben ging.
Hattet ihr das Gefühl, die peruanische Regierung hat da irgendwie angemessen reagiert, wenn ihr es jetzt auch im Vergleich seht mit europäischen politischen Reaktionen und Maßnahmen? Habt ihr das Gefühl, das hat irgendwie gepasst oder war das ein bisschen überzogen, so eine nächtliche Komplettausgangssperre und komplette Ausgangsverbote? Wer möchte, wer kann.
Ja, ich kann mal was dazu sagen. Auf jeden Fall fand ich alles ziemlich abrupt und schnell und war irgendwie ziemlich überfordert damit. Also vor allem dadurch, dass ich in dieser Situation gesteckt bin, dass ich nicht zu Hause in Lima war, sondern eben auf Reisen. Und dadurch, dass direkt diese Maßnahmen durchgesetzt worden sind, konnte ich ja nicht mehr zurück mit dem Bus. Und das fand ich dann natürlich schon ein bisschen krass, dass man da nicht irgendwie noch wenigstens einen Tag hat, an dem man sich dann frei bewegen konnte. Ich hätte zurück können und es wäre alles nicht so kompliziert gewesen. Aber gut, ja, und ich habe auch von der deutschen Botschaft oft gehört, also von den Mitarbeitenden, dass die sehr unzufrieden sind, wie schnell die durchgesetzt werden, diese Maßnahmen, dass auch die dann irgendwie noch mehr Schwierigkeiten bekommen, die Leute eben aus Peru nach Deutschland zu bekommen und das denen viel mehr Hindernisse in den Weg stellt. Ja.
Klaus? Für mich ist es auch genauso schnell passiert. Ich habe, bevor Paula abgereist ist, eigentlich noch damit gerechnet, sie am nächsten Montag oder Dienstag wiederzusehen. Und entsprechend doch, das ist sehr schnell passiert. In der gleichen Woche, meine ich, noch vorher hat die peruanische Regierung gesagt, dass die Schulen nicht aufmachen sollten, weil eigentlich Mitte März das Schuljahr beginnt. Das Schuljahr fängt dort ja für uns im Winter sozusagen an, weil ja dort Sommer ist dann. Und die Maßnahme fand ich ehrlich gesagt selbst ein bisschen, zu dem Zeitpunkt fand ich sie etwas abrupt, nicht abrupt, sondern überzogen und irgendwie auch etwas überreagiert, weil ich dachte, es gibt kaum Fälle in Peru und also kaum offizielle positive Infektionen. Und entsprechend dachte ich, dass es eigentlich nicht nötig ist, aber besonders auch während der Quarantänezeit habe ich immer mehr eingesehen, dass es doch vernünftiger ist, weil eben das Gesundheitssystem in Peru ein ganz anderes ist als in Deutschland. In Peru sind nicht, also in Deutschland ist ja so gut wie jeder krankenversichert und das ist in Peru eben nicht der Fall und in Peru ist das auch für die Leute selbst eine sehr große finanzielle Belastung, wenn man dann eben ins Krankenhaus muss und in so einer Zeit ist es dann natürlich umso gefährlicher und deswegen denke ich, dass die Maßnahmen von der Regierung nicht unbedingt zu überzogen sind, besonders weil sie auch Reaktionen auf die Bevölkerung waren. Und beispielsweise am Anfang war es bloß eine Ausgangssperre und später kam dann noch dieses wirkliche Ausgangsverbot von abends um 8 bis morgens um 5, weil anscheinend eben die Leute nicht den Anordnungen die nicht befolgt haben. Und deswegen denke ich schon, dass die Maßnahmen an sich sinnvoll sind, weil sich ein Land wie Peru eben nicht leisten kann, dass es dort sonderlich viele Infektionsfälle und dann entsprechend auch umso mehr Tote geben würde.
Dann seid ihr quasi auch getrennt worden durch die Pandemie und konntet euch gar nicht mehr voneinander verabschieden, ja?
Ja, genau. Das ist irgendwie schon komisch, dass alles so plötzlich jetzt geendet ist und irgendwie hat man sich ja total anders vorgestellt. Und ja, jetzt mal gucken, wann es irgendwie wieder ein Seminar und ein Wiedersehen dann gibt, aber es ist natürlich jetzt im Moment alles noch schwierig.
Ja, genau. Ich hatte ja noch das Glück, dass ich dann noch mit vielen anderen Freiwilligen da noch abreisen konnte, die ich da noch gesehen habe, weil alle, die ich jetzt nicht vor diesem Wochenende noch gesehen habe, wo es dann diesen Lockdown gab, habe ich halt niemanden mehr gesehen und ein Großteil von den Freiwilligen war dann eben doch noch beim ersten Rückflug dabei, sodass ich mich dann in Deutschland, in Frankfurt dann von denen verabschieden konnte, so richtig. Aber ja, von Paula konnte ich mich jetzt nicht verabschieden.
Wie war der Abschied von der Gastfamilie?
Sehr plötzlich, weil wir sollten morgens um 6 schon anwesend sein an einem Treffpunkt, an einem Sammelpunkt. Und entsprechend, weil erst um 5 ja das Ausgangsverbot sozusagen wieder aufgehoben war, konnten wir erst um 5 uns auf den Weg machen. Und irgendwie war doch alles sehr hektisch, weil ich hatte Probleme mit meinem Koffer, weil er nicht zugehen wollte und irgendwie war der Verschluss kaputt. Und dann hat noch meine Gastmutter irgendwo ein Klebeband gefunden, das wir dann noch schnell um den Koffer gewickelt haben und alle haben so ein bisschen verschlafen und meine Gastmutter wollte mir unbedingt noch was zu essen mitgeben und hat dann noch irgendwas in die Pfanne gehauen und dadurch gab es dann doch oft in den letzten paar Minuten relativ viel Stress und entsprechend war die Verabschiedung dann leider doch etwas kürzer gefallen, aber am Abend vorher haben wir uns alle noch ein bisschen zusammengesetzt und haben noch zusammen gegessen und das war dann doch relativ schön.
Das hört sich ja wirklich nach einem sehr liebevollen Umgang miteinander an.
Auf jeden Fall.
Ja, also da habt ihr es schon gut gehabt. Ihr habt da zusammen gewohnt, bei Lita auch. Na, das war, die hier kennen wir ja hier auch. Ist auch eine Freundin ja vom Radio. Und da wart ihr gut aufgehoben und umsorgt.
Ja, auf jeden Fall. Also wir hatten irgendwie auch dann den Vorteil, dass die beiden, unsere Gasteltern eben auch im Radio arbeiten und hatten somit jederzeit eine Ansprechperson und konnten uns immer an die wenden und waren da immer sehr gut aufgehoben. Oder auch wenn wir auf Reisen wollten, haben die uns irgendwelche Busse empfohlen und nach Unterkünften geschaut. Und also es war echt super dort. Und wir hatten auch noch zwei Gastgeschwister. Da wollte dann die Gastschwester auch noch irgendwie nach Uruguay, um zu studieren. Dann musste sie aber auch irgendwie wieder zurückkehren. Also es war auch alles für die Familie, glaube ich, dann ziemlich aufwühlend, die jetzt in letzter Zeit oder auch immer noch. Und ich konnte mich ja nicht von der Gastfamilie verabschieden, was ich natürlich auch sehr schade finde, aber habe dann natürlich auch über WhatsApp noch Kontakt.
Wie geht's denen jetzt? Wie geht's der Gastfamilie mit der Situation? Haben die noch Einkünfte vom Radio?
Das weiß ich jetzt nicht genau, wie es dann mit dem Radio ausschaut. Jedenfalls sind die aber ganz glücklich, jetzt auch ihre Tochter wieder zu haben, weil die musste nämlich, nachdem sie von Uruguay in Lima angekommen ist, musste sie da noch 2 Wochen in Quarantäne in einem Hotel. Und es war natürlich dann auch schwierig, irgendwie dann dieses Warten wahrscheinlich auf die Gastschwester. Aber die sind jetzt auch, glaube ich, alle froh, dass sie sich wieder haben und haben auch irgendwie noch gar nicht so lange einen Hund und sind da, glaube ich, auch ganz froh, dass sie jetzt da mehr Zeit für den haben, weil sie davor nicht so viel Zeit für den Hund hatten, weil die halt eben viel im Radio auch waren.
Quality Time mit der Familie, da scheint es nicht in übertriebenen Stress auszuarten. Jetzt überlagert diese Pandemie ja das ganze Jahr und wird wahrscheinlich auch in der Rückschau schon das entscheidende und bestimmende Ding sein, aber der Erinnerung. Aber ihr habt ja schon auch mehr als ein halbes Jahr ganz viele anderen Erfahrungen sammeln können. Was würdet ihr sagen, ist da so das Prägende gewesen, das Einschneidende? Was nehmt ihr mit jetzt aus diesem Jahr in Peru, Dreivierteljahr? Wer fängt an? Klaus.
Okay, also was ich vor allem mitnehme, ich war jetzt während der Zeit ehrlich gesagt kaum reisen. Eigentlich hätte ich auch noch, glaube ich, gut 20 Urlaubstage übrig gehabt, auf die ich dann nicht zugreifen kann jetzt. Aber deswegen, Reisen sind mir jetzt nicht so sehr im Kopf geblieben, sondern vielmehr ist es das Leben in Lima und besonders auch in Villa El Salvador, weil man in Lima auch sehr stark diesen Unterschied zwischen arm und reich sieht. Man kann eine Stunde mit dem Bus fahren und fährt von einem doch sehr armen Viertel, wie Villa El Salvador es ist, in eins der reichsten Viertel von Lima. Und das ist mir auf jeden Fall sehr im Kopf geblieben und wird mich, glaube ich, auch noch in der nächsten Zeit sehr, sehr stark begleiten, auch besonders jetzt durch die Eindrücke in Deutschland, weil es doch ein sehr anderes Leben ist und doch eine auch ganz andere Welt. Beispielsweise, wenn ich in Deutschland dann durch die Straßen laufe und dann sehe, dass gefühlt jedes vierte Auto dann ein Mercedes ist. Sowas kann man sich in Peru nicht ganz vorstellen. Und deswegen besonders diese Armut ist mir im Kopf geblieben, weil ich dadurch eben auch gemerkt habe, wie gut wir es doch in Deutschland haben und wie selbstverständlich wir manchmal unseren Wohlstand sehen, obwohl der gar nicht so selbstverständlich ist, weil wir im Prinzip nur durch Glück hier aufgewachsen sind. Und das ist doch ein Eindruck, der mir sehr, sehr im Kopf geblieben ist.
Der ohne diese Reise, diese Erfahrung wahrscheinlich auch nicht sich so eingestellt hätte, ne? Dieses Bewusstsein.
Wahrscheinlich nicht, nee.
Paula.
Ja, also ich finde sehr beeindruckend die Lockerheit und die Offenheit, die Peruaner und Peruanerinnen dort haben. Und ja, versucht es auch jetzt hier in mein Leben so ein bisschen mit einzubauen. Also jetzt gerade habe ich ja sowieso auch keinen geregelten Alltag oder so, aber trotzdem liebe ich es einfach dort in irgendeinen Bus an der Ecke zu steigen und ein paar Meter zu fahren und wieder auszusteigen und wie die alles dorthin bekommen in den Bussen, die dann sehr voll sind und sich trotzdem da noch irgendwie der meistens Mann durchquetscht und diese Tickets da verkauft und irgendwie schaffen die es aus jeder Situation irgendwie sowas Tolles zu machen und so ein tolles Erlebnis. Klar, für die ist es dann natürlich, also die Normalität dort, aber für mich war das immer so spannend und das hat mir so gut gefallen und dass dort so wenig auf Zeit geachtet wird und es, also ja, manche Diskussionen gibt es halt eben hier in Deutschland, die es dort so nie geben würde und irgendwie mag ich diese Lockerheit, die Offenheit, dass man einfach auf der Straße irgendwie angesprochen wird. Also klar, da gibt es natürlich auch positive und negative Fälle, aber meistens ist es dann doch, also kommt man in ein nettes Gespräch oder man kann auch immer andere Leute ansprechen, auch gerade jetzt die Arbeit im Radio. Dort hatte ich jetzt oder gab es nie Probleme eigentlich irgendwie Interviewpartner oder Partnerinnen zu finden. Also wir konnten da eigentlich immer sehr gut Leute treffen und die waren auch bereit mit uns zu reden und fanden auch unsere Arbeit interessant, waren da sehr interessiert. Und das finde ich einfach sehr schön, so diese Lebenseinstellungen und Mentalität, ja.
Ja, du hast angesprochen, die Arbeit im Radio war ja schon auch ein zentraler Bestandteil eures freiwilligen sozialen Halbjahres. Was ist euch da in Erinnerung auch von Themen, Begegnungen, Inhalten bei Stereo Villa und für Tu Villa?
Sehr viel auf jeden Fall, weil wir haben ja eigentlich in jeder Radiosendung ganz unterschiedliche Themen behandelt. Also über Klimawandel, dann waren wir in Oxapampa und haben dort über die Geschichte eine Reportage gemacht. Also da war ganz viel dabei und auch immer ganz unterschiedliche Leute. Mal hat sich das irgendwie spontan ergeben und wir wurden über Leute irgendwie zu anderen Leuten vermittelt und haben dann dadurch unsere Interviewpartner bekommen. Manchmal haben wir die irgendwie schon vorher Kontakte gehabt. Und also da kann man auf jeden Fall sehr viel mitnehmen. Auch einfach, also ich habe gemerkt, dass ich dann, wenn ich schon, also nicht mal irgendwie jetzt für ein Interview mich mit einer Person treffe, dass ich trotzdem gerne viele Fragen stelle über das Leben, über die Geschichte und Vergangenheit dieser Person. Und es hat auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht und ist eine sehr schöne, freie Arbeit und wir konnten uns da sehr gut austoben.
Bist neugieriger geworden dadurch?
Ja, schon.
Immer nachzufragen. Klaus, was nimmst du mit aus dem Radio und was ist dir da besonders in Erinnerung?
Was nehme ich mit? Das ist eine ziemlich gute Frage. Ich sehe das doch auch relativ, relativ ähnlich wie Paula, dass mir ist auf einem Kopf geblieben, dass, wie spontan wir teilweise Partner gefunden haben, Interviewpartner, oder auch wie geplant es dann auch manchmal ablief, allgemein der ganze Ablauf im Radio, das kriegt man ja, wenn man nur Radio hört, nicht ganz so sehr mit, sondern wie, was für ein Aufwand das ist, dass man sich nicht einfach nur hinsetzt und dann einfach mal eine Stunde labert oder so, sondern dass da auf jeden Fall auch Vorbereitungen getroffen werden müssen und das Ganze im Hintergrund, das hat mir auch sehr gut gefallen, dann da auch aktiv sein zu können und am PC dann irgendwelche Audios zu schneiden. So Sachen haben mir auch sehr gefallen dort.
Welches war die beste Sendung von euch? Was sagt ihr?
Also mein Favorit ist die Sendung über Fridays for Future. Ich glaube, die war im November. Genau, ja. Die mochte ich sehr gerne.
Ja, ich wollte ehrlich gesagt auch sagen, die November-Sendung, die dann über den Klimawandel ging, die hat mir persönlich auch sehr gern gefallen, besonders weil ich auch den Eindruck hatte, dass die auch den anderen Freiwilligen oder auch allgemein den anderen Hörern sehr gefallen hat. Weil beispielsweise auch von unserer Entsendeorganisation wurden wir dann auch nochmal gefragt, aufgrund dieser Sendung, ob wir dann für eine Zeitschrift in Deutschland dann einen Artikel schreiben könnten über das Thema, wie das in Peru genau abläuft. Und da habe ich jetzt zum Beispiel auch irgendwie eine Woche, nachdem ich in Deutschland wieder angekommen bin, dann eine Zeitschrift bekommen von der Entsenderorganisation vom Welthaus, wo dann dieser Artikel eben drin war. Und deswegen, ich würde auch sagen, dass die Klimawandelsendung doch mir am meisten gefallen hat, ja.
Und da ist euch ja auch bewusst geworden, dass es Fridays for Future eben eine globale Bewegung ist und auch in Lima, ja, da die präsent waren. Also, dass sich das Globalisierung eben auch von unten und unter Jugendlichen passieren kann, ohne dass man hin und her reist, sondern dass Ideen sich auch ja so durchsetzen. Das fand ich eigentlich auch ziemlich spannend daran. Du hast gerade, jetzt ist gerade noch nach Artikel von euch, über euch war das, aber das schließt ja dann noch an. Wie geht's weiter mit der journalistischen Karriere? Ist es was, was euch weiter jetzt begleiten wird oder war das jetzt ein Abschnitt und ihr habt festgestellt, ja, schöne Erfahrung, aber jetzt kommt was Neues?
Also ich hätte auf jeden Fall noch Lust, weiterhin irgendwie im Radiobereich tätig zu sein. Es gibt ja auch oft Hochschulradios und da würde ich mich einfach mal umschauen dann und genau auch dann da irgendwie aktiv sein. Also da hätte ich auf jeden Fall sehr viel Lust zu.
Bei mir, ich muss sagen, beruflich vermutlich nicht. Aber an sich vielleicht so etwas, was Paul auch gerade schon gesagt hat, eben wenn es an der Universität, wo ich dann studieren werde, vielleicht sowas gibt, dann würde ich auf jeden Fall drüber nachdenken, mich da vielleicht zu engagieren. Aber an sich würde ich es jetzt erstmal bei dieser Erfahrung belassen.
Ich kann euch auf jeden Fall die ganzen freien Radios in Deutschland dann empfehlen und nochmal auch, wenn ihr so eine Stadt findet. Ja, wie geht's weiter bei euch jetzt? Was sind die nächsten Pläne? Eigentlich wird er ja erst im Sommer zurückgekommen. Viel extra freie Zeit zum Zuhause bleiben. Und dann?
Genau, also ich habe oder nutze jetzt die Zeit, um eine Mappe zu gestalten. Ich habe mich jetzt für visuelle Kommunikation in Weimar an der Bauhaus-Uni angemeldet und habe da jetzt erstmal bis Mitte Mai Zeit, eine Hausaufgabe zu bearbeiten und muss dann danach oder weiterhin einfach noch künstlerische Arbeiten sammeln und die dann, wenn ich die Runde weiterkomme, ich weiß nicht genau wann, in welchem Monat das dann sein wird, noch vorzeigen, wenn ich dann zur Uni eingeladen werde, sofern es dann die Maßnahmen zulässt. Und genau, und hoffe einfach, dass ich da reinkomme in den Studiengang visuelle Kommunikation und wenn nicht, dann würde ich dort erstmal anfangen, Medienkultur zu studieren. Das hat ja dann auch irgendwie ein bisschen was mit Radio zu tun, also würde mich das auf jeden Fall auch weiterbringen und mich auch interessieren. Aber jetzt setze ich erstmal volle Energie da in die Mappe rein, genau.
Die wird physisch, nicht digital, oder?
Also diese Hausaufgabe muss ich jetzt erstmal digital einsenden und die Mappe kann ich dann hoffentlich auch so vorzeigen, wenn ich dann eben dort zur Uni gehen kann, je nachdem, wie sich das so jetzt weiterentwickelt, ja.
Hier läuft ja jetzt der Uni Tübingen komplettes digitales Semester oder eigentlich überall, ne? Wird es alles ohne physische Präsenz ablaufen. Wäre das da auch vorstellbar?
Also mein Studiengang würde ja dann zum Wintersemester beginnen und ich hoffe mal, dass ich dann auch dort zur Uni gehen kann und das auch physisch dann ja machen kann, weil das kreative Arbeiten macht natürlich viel mehr Spaß, auch dann im Team oder in Ateliers. Und da muss ich jetzt einfach mal abwarten, aber genau, ich lasse mich da einfach überraschen, wie es kommt, ja.
Was sind da verschiedene Aufgabenstellungen, die du bearbeiten musst?
In der Hausaufgabe oder generell?
Nee, jetzt ist, ja, um überhaupt mal angenommen zu werden.
Genau, also das ist ganz lustig. Ich hatte da jetzt die Möglichkeit, mich von zwei Aufgaben so zu entscheiden und die eine hieß meine 7. Da sollte man, ja, im Prinzip interpretieren für sich, was man mit der Zahl 7 verbindet und es dann irgendwie kreativ in einem Video oder in einer Animation darstellen. Und die Aufgabe, die ich mir ausgesucht habe, heißt Grashüpfer-Omelett. Und da ist dann eben kurz beschrieben, dass ja 2 Milliarden Menschen, glaube ich, der Bevölkerung, sich auch von Insekten ernähren und wie man dann den anderen Menschen beibringen könnte, dass Insekten auch ein wertvolles und nachhaltiges Lebensmittel sind. Und dazu muss ich dann eben auch was gestalten, Plakat, Fotografie, irgendwas kann ich mir aussuchen, ist ziemlich frei. Und das ist die Aufgabenstellung.
Heuschrecken, ja? Omelette, lecker.
Genau.
Schon eine Idee? Schon angefangen?
Ja, ich habe schon Ideen, habe die schon notiert und muss da jetzt mal gucken, dass ich die dann auch umsetze und bin auf jeden Fall dabei, ja.
Kreativ, kulturell geht's auf jeden Fall weiter bei dir, Paula. Klaus, was sind deine Pläne für die mittlere, nähere Zukunft?
Ja, das ist doch irgendwie etwas kompliziert durch den Ankunftszeitpunkt, weil ich ja nicht ganz damit gerechnet habe, dass ich jetzt schon so früh zurück sein würde. Ich habe ja auch damit gerechnet, dann erst im Wintersemester 2020 anzufangen zu studieren. Und so wird es vermutlich auch kommen, weil zum Sommersemester jetzt hat es zeitlich nicht mehr geklappt. Ich bin ja Ende März angekommen und Anfang April fängt das ja immer an. Deswegen muss ich jetzt irgendwie ein halbes Jahr darauf warten. Und optimal wäre es natürlich, wenn ich dann stattdessen irgendwie arbeiten kann. Da muss ich mich aber noch mit der Entsendeorganisation, mit dem Welthaus Bielefeld in Verbindung setzen, weil unser Freiwilligendienst ist offiziell noch nicht vorbei, sondern unser Vertrag läuft weiter. Und deswegen dürfen wir kein Arbeitsverhältnis eingehen. Da wollte ich aber noch nachfragen, ob ich vielleicht einen Minijob annehmen kann oder so, ob das vielleicht geht oder ob das auch schon als richtiges Arbeitsverhältnis gilt. Aber genau, das wäre dann so eine Idee. Sonst wäre halt mein ursprünglicher Plan wäre gewesen, dann im Oktober dann eventuell ein Soziologiestudium zu beginnen. Da war ich noch nicht 100% sicher, aber das war so meine Idee, weil mich Soziologie doch sehr interessiert, wie ich über jetzt den Freiwilligendienst gemerkt habe, doch die Gesellschaft, auch die verschiedenen Gesellschaften und wie sie von Medien beeinflusst werden und wie unterschiedlich sich Gruppen und Gesellschaften verhalten, besonders eben durch diesen Unterschied, durch den kulturellen Unterschied von Deutschland und Peru. Genau.
Ein Soziologe reift heran, auch vielleicht bedingt durch die Erfahrungen beim FSJ in Peru. Was glaubt ihr, kann man schon sagen, habt ihr was gehört, eure Nachfolgegeneration, kann die überhaupt ihren Dienst antreten? Was ist auch mit der Freiwilligen, die aus Villa El Salvador eigentlich nach Tübingen kommen sollte im Sommer?
Also die nach Tübingen kommen sollte, da wird, glaube ich, jetzt auch in nächster Zeit entschieden, ob das dann überhaupt möglich ist. Da muss man natürlich auch schauen, ob die Grenzen dann überhaupt geöffnet werden und die fliegen können. Also es weiß bis jetzt, glaube ich, noch keiner, wie das genau dann da im Juli aussehen wird. Und die Leute, die sich jetzt dann schon beworben haben für den Freiwilligendienst, da besteht die Möglichkeit, dann genau zu einem späteren Zeitpunkt auszureisen. Also dann haben die auch ein verkürztes Jahr, weil die natürlich dann im August 2021 auch wieder dann in Deutschland sein müssen. Aber es weiß halt keiner, wie sich das jetzt global dann noch entwickelt und ob das überhaupt dann dieses Jahr noch möglich ist, auszureisen. Und wir hätten sogar auch noch die Möglichkeit, nochmal einen zweiten Freiwilligendienst zu machen, weil wir das jetzt eben frühzeitig abbrechen mussten. Aber genau, also ja, muss man mal schauen, wie das jetzt sich überhaupt alles entwickelt und ob das jemand macht, ich weiß es nicht.
Ob es dann reinpasst, wenn man mal schon angefangen hat zu studieren. Ja, wir werden schauen, wie sich das entwickelt und hier auch in der Sendung immer weiter darüber berichten. Ich denke mal, ihr werdet auch weiter Kontakt zueinander und auch nach Peru haben. Und ja, auch da werden wir sicher auch in Kontakt bleiben und immer wieder uns austauschen und hier in der Sendung vielleicht nochmal miteinander reden. Vielen Dank, Paula und Klaus. Alles Gute, toi, toi, toi. Gutes Ankommen nochmal wünsche ich. Und macht's gut, bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank.
Vielen Dank.